Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Dr. Michaela Dahne steht uns Rede und Antwort oder wie es auf Neudeutsch heißt, Q&A. Die letzten Sendungen haben sich bei den Leuten in der Kommentarfunktion einige Fragen aufgetan und ich finde es sehr korrekt und sehr geradlinig, dass sich Dr. Michaela Dahne dieser Kommentare und Fragen annimmt und in dem fast einstündigen Interview diese jetzt auch beantwortet. Und sie ist mittlerweile auch vertreten auf Social-Media-Kanälen und somit könnt ihr sie da auch direkt erreichen. Jetzt wünsche ich jedem viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit, Michaela.
Ja, herzlich willkommen dir. Ich freue mich sehr, dich hier wieder zu sehen.
Du hast dich ja auch bereit erklärt, nach den vielen Videos, die wir schon zusammen gemacht haben, auch Fragen und Antworten parat zu stehen. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir haben geschaut, unter den YouTube-Videos gab es einige Kommentare und weitere Fragen. Wir haben uns natürlich nicht nur die bequemsten Fragen rausgesucht, sondern haben da versucht, wirklich eine gesunde Mischung zu finden. Allerdings lass mich doch bitte mit einer Scherzfrage in Anführungszeichen beginnen. Warum trägst du in dem einen Video schwarz, wohingegen du ja von schwarz eigentlich abrätst?
Ja, das ist verwirrend. Die Frage habe ich auch gelesen und dann musste ich wieder lachen. Das hätte ich sagen müssen. Schwarz ist für die meisten keine gute Farbe, weil es die Negation ist und aller Farben ist und weil den meisten zieht es Energie ab, mit einer Ausnahme, den Saturngeborenen. Und da hat sich eben ergeben, dass bei mir im Winter ist schwarz dran und im Sommer grün. Also das ist genau so. Es gibt kaum andere Farben in meinem Kleiderschrank, weil sich die anderen immer mit den Haaren beißen und weil es mir von der Energie her am besten tut. Und wenn ich schwarz trage, ist alle Energie nach innen gerichtet. Dann ist sozusagen die Außenwelt nicht mehr so da. Es war Winter, wir hatten einen heftigen Winter, wir sind kaum draußen gewesen, es hat sehr viel geregnet, es war sehr kalt und wir waren sehr krank. Kurzum, alle Energien waren rein innerlich und rein geistig und nicht mehr sichtbar. Und jetzt ist Frühjahr, jetzt ist Sommer, jetzt ist es genau andersrum. Jetzt kann man wieder mit doppelter so viel Energie wieder sich bewegen und was machen. Und das wird immer von Grün begleitet. Das ist meine Naturfarbe und meine Natur, die Farbe, mit der ich in Kontakt mit der Natur trete.
Bevor ich jetzt mit den weiteren Fragen fortfahre, was viele vielleicht auch nicht wissen, ihr und du habt ja ein sehr hohes Arbeitstempo und eine Arbeitsintensität. Ja, also das ist ja nicht so, dass du jetzt darauf wartest, mit mir Interviews zu machen, sondern du bist in einem Praxisbetrieb, du gibst Seminare, du bist öfters in Europa unterwegs. Das wissen viele ja auch nicht. Ne? Also die Belastung, die ihr da habt als Team, ist schon enorm, richtig?
Ja, das stimmt schon. Also wir kommen mit 24 Stunden sehr schlecht aus. Also der Tag ist für uns zu kurz für das Viele, was wir tun. Und man muss sich sehr gut überlegen, was ist wann dran. Weil die Natur, die hat ihren Rhythmus, den kann ich nicht verschieben, weil jetzt zum Beispiel wieder ein tolles Seminar ansteht. Das geht nicht. Also wenn zum Beispiel Weinernte ist, ist Weinernte. Und in der Zeit kann ich keine anderen Verpflichtungen annehmen. Und genauso ist, wenn nach 2 Monaten Regen, was für Spanien ja unglaublich ungewöhnlich ist, wenn dann die Natur bis Hüfte hoch plötzlich grün ist, dann muss ich da dran, ob ich das will oder nicht. Und dann müssen alle anderen Aktivitäten in die Nacht gelegt werden, wenn ich kein Sonnenlicht mehr habe. Das heißt, das ist immer ein Abwägen, was ist jetzt wichtig. Und das ist nicht leicht, weil man ja die Reisen vorher planen muss.
Ja, das wollte ich einfach nochmal ergänzend dazufügen, dass jeder auch so ein bisschen das einordnen kann. Ja, dann fangen wir doch mit der zweiten Frage dann los, weil die Schwarz haben wir jetzt ja endlich geklärt. Dann kann die Person auch beruhigt sein, die das geschrieben hat. Du hattest etwas in den Interviews erwähnt bezüglich Pflanzen und Organe. Das lässt dann auf Organe schließen. Kannst du da das bitte noch ein bisschen weiter erläutern?
Ja, diese Frage kam, also nicht, dass ich das erwähnt hätte, sondern ich habe mal gesagt, man kann den Pflanzen ansehen, wofür sie sind. Und damit kann ich den Umweg über die Natur gehen, über die Signatur gehen, das geht am leichtesten. Wenn ich zum Beispiel eine gelbe Pflanze habe und die hat einen Strahlenkranz wie die Sonne, dann ist die für die Sonnenorgane Herz und Nerven. Also so kann ich das im Prinzip ganz einfach sehen. Es gibt aber noch den älteren Bezug, dass man der Pflanze an sich das Organ schon ansieht, wie zum Beispiel das Blättchen bei der Leberblume, bei der Hepatica. Da sind die Blätter so geformt wie der Leberlappen. Und da sind die Leute damit schon auf die Idee gekommen, okay, wenn das so aussieht, dann ist das vielleicht auch für die Leber. Oder der Augentrost, der einen wirklich mit dem Auge anblickt. Ne? Da ist tatsächlich die Pflanze, wo man schon an dem Design der Pflanze sieht, okay, das ist etwas, ein Mittel für Augen, die das, was da drin ist. Und das Gemeine ist, das ist so einfach und so direkt, dass die Signaturenlehre auf die Weise in Verruf gekommen ist, weil viele sagen, das ist ja völlig naiv, das ist ja Kinderglaube und so weiter. Paracelsus hat ganz klar gesagt, weil er gläubig war, hat gesagt, Gott hat die Natur gezeichnet, damit der Mensch sie immer finden kann. Das heißt, er kann immer etwas finden, was er braucht, indem er gut hinguckt. Und die Zeichnungen sind sozusagen das Geschenk der Schöpfung an uns. Wir müssen nur lernen, diese Zeichen zu lesen.
Und jetzt kann man ja auch nochmal kritisch fragen, okay, das hat er so gesehen, das hat er auch mit seinem Glauben verbunden. Kannst du das aus der Erfahrungsmedizin auch so bestätigen?
Ja, die Erfahrungsmedizin ist, also wenn wir jetzt mal die ältesten Aufzeichnungen anschauen von den Ägyptern und dann die, die uns ganz komplett zugänglich sind von Plinius, dann sind es mehr als 2000 Jahre, die wir nachweisen können, erfahrungsgemäß, dass Arnika bei Schmerzen hilft. Da braucht mir keine Google-Suchmaschine oder irgend so etwas zu erzählen, das sei aber nicht gesichert, das ist Unsinn. Aber wir haben ja heute auch noch ganz andere Möglichkeiten und das finde ich so toll. Wir haben ja die Möglichkeiten zu sagen, okay, untersuchen wir es doch. Schauen wir uns die Inhaltsstoffe an. Dafür bin ich Biochemikerin, das habe ich gemacht für all diese Heilpflanzen und dabei eben festgestellt, wo sind die Wirkstoffe und ähneln die sich innerhalb einer Signatur. Und das ist das Schöne, das ist mein Beitrag zu der ganzen Signaturenlehre-Geschichte, dass wir sagen können, es gilt wie innen so außen. Wenn etwas außen gelb ist und einen Strahlenkranz hat, dann finde ich innen drin ein Schmerzmittel, dann finde ich innen drin eine Substanz, die auf Herz und auf Nerven oder beides gleichzeitig wirkt.
Ja, bei den Interviews mit Miguel haben ich und die Zuschauer ja auch gelernt, dass die Pharmaunternehmen die größten botanischen Gärten der Welt unterhalten, um eben genau solche Dinge abzuklären. Das nur mal so am Rande und das waren die Interviews zu den Banerjee-Protokollen, die ich nochmal erwähnen möchte an dieser Stelle. Die nächste Frage ist, da musst du mir komplett helfen. Da ging es darum, da hat jemand gefragt, wieso haben Tiere eine Gruppensignatur? Was ist mit dem Individuum?
Ja, das ist, fand ich eine sehr schöne Frage, weil die natürlich die Menschen beschäftigt, die mit Tieren zusammenleben. Und ganz allgemein haben wir bei den Tieren ungefähr eine Gruppensignatur, die daran liegt, was an den Gemeinsamkeiten, die sie haben. Also zum Beispiel, die Katzen haben die Gruppensignatur Venus. Mit ihrem weichen Fell, mit ihren Krallen, mit ihrem und woran sterben Katzen, wenn man sie jetzt hält? An Nierenversagen meistens. Also 80% Katzen haben nachher Nierenprobleme. Das heißt, das gehört alles zur Venus. Das heißt aber nicht, dass wir nicht eine Möglichkeit haben, auch die individuelle Signatur rauszubekommen innerhalb dieser Gruppe. Das heißt, wir wissen, hat eine Katze ein Problem, suchen wir nach Venuspflanzen, um die zu behandeln. Aber natürlich, wenn wir den Charakter einer Katze oder eines Hundes oder eines Pferdes besser verstehen wollen, dann schauen wir durchaus, wenn wir können, auf das Geburtsdatum. Und das kann man wie bei Menschen auch machen. Und je komplexer die Persönlichkeit des Tieres ist, je höher in der Evolution die stehen, desto individueller sind sie natürlich auch. Bei einer Biene gucke ich mir nicht das einzelne Geburtsdatum an. Dann weiß ich, die haben als Gesamtgruppe die Signatur Sonne. Das genügt mir da. Aber wenn ich ein Pferd habe, auch Signatur Sonne, da lohnt es sich schon, das Einzelne anzuschauen. Und ich weiß noch von unseren eigenen Pferden, wie unterschiedlich die waren. Wir hatten ein Venuspferd, das hat sich nie dreckig gemacht. Das war einfach immer schön. Das hatte eine wellige, blonde Mähne, das war ein Goldfuchs. Und das Tier hat, egal was war, es sah immer aus wie aus dem Ei gepellt. Total anders war unser Schimmel. Unser Schimmel, der war ein Drecksspatz ohne Ende. Und der war, was das angeht, total merkurial, hochempathisch, telepathisch. Und er hat auch die Eigenschaften des Merkur gehabt, nämlich sich immer dreckig zu machen, wenn es irgendwie eine Möglichkeit dafür gab. Also es war schwierig, den Schimmel da einmal rauszubürsten. Und er hatte auch nachher die Lungenprobleme, die ein Merkurgeborener hat. Das heißt, er hatte Asthma, er ist trotzdem 30 geworden, aber Miguel hat ihn mit seinen eigenen Mitteln behandelt. Und so ist er so uralt geworden, trotz der schweren Probleme. Und er war auch genauso hypochondrisch, was auch so lustig ist. Wenn wir morgens kamen, um ihn zu füttern, also mein Sohn oder ich, kein Problem. Kam Miguel vorbei, dann macht er und nach dem Motto, ich brauche mal wieder was. Es war so charakteristisch. Er wusste, wer ist für seine Gesundheit zuständig. Und dort hat er dann auch immer alles übertrieben, was er hatte, jedes Wehwehchen. Machen übrigens alle unsere Haustiere. Wenn unsere Doggen eine Zecke haben, dann kommen die auch zu Miguel gelaufen nach dem Motto, eine Zecke, mach mal weg. Aber er weiß genau, ich kann das nicht, ich finde das ekelhaft, ich kann die nicht anfassen. Also laufen die sofort zu ihm. Und das ist einfach so. Und du kannst eben bei den Tieren, die uns begleiten, die ja Persönlichkeiten sind, kannst du genau wie bei jedem anderen die Signaturen feststellen.
Wahnsinn, gerade auch für viele Zuschauer. Wir sind ja in Deutschland auch eine Pferdenation, ein Pferdeland. Pferdesport ist populär. Und wer sein Pferd besser verstehen möchte, ist da bei dir wahrscheinlich auch an der richtigen Adresse für den Anfang. Und Literatur gibt's ja auch. Und ich glaube auch keiner, der...
Ja, also für die großen Tiere. Ich hab oft Signaturen bestimmt für die großen Tiere. Also Pferde, Hunde, Katzen, das ist so das Übliche. Man kann es aber auch beim Papagei, selbstverständlich. Das sind ja auch wahnsinnige Persönlichkeiten. Habe ich viele Saturne bei entdeckt, sprachbegabt. Manchmal werde ich gefragt, warum spricht der und der andere nicht? Das hängt auch oft an der spezifischen Signatur zusammen.
Ich muss sagen, ich habe dich jetzt auch schon im Privaten das eine oder andere Mal erwähnt. Und da gibt es doch einige Leute, die sich mit Sternzeichen und den Planeten beschäftigen. Und man merkt aber so, die kratzen so an der Oberfläche. Und wenn ich dann von dir erzähle, dann geht's schon ein bisschen tiefer in die Materie rein. Und die sind auch sehr interessiert daran, um mehr darüber zu erfahren, weil ich glaube, das ist so the next level, um das mal so jetzt pauschal zu sagen, weil du das ja auch verbindest mit der Paracelsus-Medizin und so weiter. Das so als kurzes Feedback. So, die nächste Frage. Ich hoffe, wir haben Tiere ausgiebig beantwortet. Also das ist jetzt eine Behauptung, es muss ja nicht wahr sein, aber warum werden Menschen heute so alt, obwohl sie die schlechte Schulmedizin haben, während man früher nur gesunde Naturmedizin hatte?
Ja, die Frage habe ich gelesen und die finde ich sehr wichtig, weil man immer sehr schnell den Eindruck gewinnt, ja, also so toll kann die Naturmedizin ja doch nicht gewesen sein. Schließlich sind die Leute früher sehr früh gestorben. Ich denke, die Lebenserwartung der Leute hängt an zwei Sachen, die gar nicht direkt die Medizin sind, sondern das eine Hygiene und das zweite Ernährung. Und darum sind die Leute so früher gestorben. Die haben zusammengelebt. Es war durch das Christentum leider sehr lange Zeit nicht üblich, jeden Tag zu duschen oder zu baden. Dadurch konnten sich Krankheiten viel besser verbreiten und halten. Man hatte früher auch die unselige Angewohnheit, Räume zu schließen, statt frische Luft reinzulassen. Also die hygienischen Verhältnisse waren in Europa über Jahrhunderte hinweg katastrophal. Das war in arabischen Ländern nicht so. Da hatten die eine längere Lebenserwartung, kann man sehr schön in der Geschichte Spaniens nachlesen. Und natürlich die Ernährung. Die Ernährung war im Mittelmeer immer besser als im Norden. Im Norden früher hatten wir ein Riesenproblem mit Vitaminen im Winter. Und da hat es einfach viel an vielen Substanzen gefehlt. Und das haben wir heute nicht mehr. Ob wir allerdings, wie unsere direkten Vorfahren, also unsere Großeltern, nochmal alle 90 werden, das ist allerdings jetzt.
Also aus meinem Erinnerung heraus ist in Amerika jetzt ganz aktuell sogar ein Rückgang festzustellen. Die Lebenserwartung ist jetzt zum zweiten Mal wieder rückläufig. Also deswegen ist die Aussage oder die Frage oder die Aussage, dass Menschen älter werden, schon wieder zu hinterfragen. Und vor allen Dingen ist ja auch die Frage.
Ja, genau, das ist die Frage, ob wir noch alle 90 werden.
Werden Sie 90 mit klarem Verstand und in voller Blüte, mit Gesundheit und können sich noch die Schuhe selber zubinden? Oder liegen Sie im Bett irgendwo im Altersheim rum? Ne?
Die zählen natürlich trotzdem als lebend. Das ist aber natürlich eine Qualität von Leben, die wir uns eigentlich nicht wünschen. Das ist auch ein Riesenthema. Ja. Ich denke, das ist noch gar nicht geklärt. Aber ganz klar ist, wenn wir heute mit guten hygienischen Verhältnissen, mit relativ und mit der Ernährung wird schlechter, mit jedem Jahr, das wir jetzt verbringen, da werden wir also auch wieder genau die gleichen Mängel haben, wie die Leute im Mittelalter hatten, weil sie es sich nicht leisten können, haben wir jetzt im Prinzip durch die Qualität unserer Nahrungsmittel, da kommen wir noch in fette Probleme. Aber abgesehen davon, selbst wenn wir jetzt das vergleichen, dann wären wir immer noch mit der Schulmedizin am Leben gehalten. Das ist klar, aber nur ist die Frage, wie? Der Qualität. Und da können wir mit der Naturmedizin ebenfalls Leben erhalten, aber auf einer ganz anderen Qualität.
Dann lass uns doch gleich mit der nächsten Ernährungsfrage weitermachen. Das passt ganz gut. Und zwar hat jemand gefragt, sind Vitamine temperaturresistent?
Ja, das ist eine schöne Sache, die ich auch immer wieder gefragt werde, weil das Argument ist, der Rohköstler zu sagen, ja, die gehen ja alle kaputt, wenn man die kocht. Das stimmt nicht. Die Vitamine, die Doppelbindung und die Ringverbindungen, auf die es ankommt in den Vitaminen, kann man kochen. Darum hat man jahrhundertelang Obst und Gemüse eingekocht zur Marmelade oder in Weggläsern. Und da gehen die Vitamine nicht bei verloren, bei allmählichem Erhitzen. Sie gehen verloren bei Licht und Bestrahlung durch Mikrowelle. Mikrowelle zerstört definitiv die Vitamine und Licht zerstört sie. Darum dürfen wir Orangensaft auch nicht in die Sonne stellen, dann ist es hinüber. Aber ansonsten kann man Sachen im Gegenteil durch Einkochen stabilisieren.
Kann es sein, dass durch zum Beispiel Einkochen die Zahl der Vitamine etwas reduziert wird? Könnte man das, wäre das ein Punkt oder ist das irrelevant?
Ich denke, so gut wie gar nicht. Also, wie gesagt, immer nur die Gläser, die dann im Licht stehen. Es ist nicht die Temperatur, wenn die allmählich zugeführt wird, sind diese Ring- und konjugierten Doppelbindungsmoleküle sehr, sehr resistent.
Die Sachen standen auch bei meinen Großeltern immer im Schuppen, im Dunkeln oder im Keller. Also das kennen wir nicht anders.
Da kann ich nicht rankommen. Ja. Das ist das Einzige, womit man auch ein Wegglas entwertet ist, wenn zu viel Licht drankommt. Aber im Keller war das perfekt, das konnte da monatelang stehen. Und im Gegenteil, das Obst war meistens viel gesünder, weil nämlich gekochtes Obst für den Magen verträglicher ist als rohes.
Das war eine gute Methode. Und könnte es sein, dass durch das Kochen auch diverse Abwehrstoffe der Pflanzen auch beseitigt werden? Fragezeichen.
Also es könnten ein paar sensiblere Giftstoffe kaputt gehen. Das ist durchaus richtig.
Okay. Gut. Das ist durchaus richtig. Dann machen wir weiter mit was Süßem und zwar Stichwort Zucker und ketogene Diät.
Ja, bei den Zucker habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Das ist mir im Nachhinein klar geworden, als ich die Fragen dazu gelesen habe, wo die sagten, ja, aber ich esse lieber Reis oder Kartoffeln. Da muss ich sagen, natürlich meine ich biochemisch Zucker und mit Zucker meine ich Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich erkläre, dass der Mensch Kohlenhydrate braucht, dann sage ich, ich meine nicht, dass der jeden Tag 3 Löffel weißen, möglichst noch Industriezucker essen soll, sondern ich meine, dass wir Kohlenhydrate brauchen. Und das können selbstverständlich Kartoffeln oder Reis oder auch Couscous sein. Das ist Hirse ist ja auch so ein tolles. Im Gegenteil, je langkettiger die Zucker sind, desto gesünder sind sie für uns, weil sie Stück für Stück abgebaut werden und damit keinen Insulinpeak erzeugen. Also, das ist insofern schon mal richtig. Aber wenn wir sagen, wir essen gar keinen Zucker mehr, dann wird es schwierig, weil das ist unsere Energieeinheit. Und das geht immer eine ganze Weile gut, weil wir haben ja noch ganz viel Zucker als Stärke in der Leber. Die wird dann erstmal rausgeholt und dann haben wir noch die Möglichkeit, Fette umzuwandeln in Zucker. Dann verschwinden die irgendwann. Aber wenn das letzte Fettdepot aufgebraucht ist und in der Leber keine Stärke mehr drin ist, dann werden die Muskeln noch abgebaut. Dann können wir Proteine auch in Zucker umbauen. Und wenn da aber auch nichts mehr ist, dann wird die Sache irgendwann problematisch. Die Idee, wir könnten Zellen aushungern mit ketogener Diät, ist ziemlich wahnsinnig, weil wir haben ein Problem dabei nicht bedacht. Der Körper kann Zucker speichern, wie gesagt, als Fett und Stärke und so weiter, das Gehirn aber nicht. Das heißt, der Erste, der ausfällt, ist das Gehirn. Ist ja zum Überleben auch nicht unbedingt notwendig. Und darum kann der Körper auch ohne Denken auskommen. Dann wird die eben runtergefahren, die Denkfunktion. Aber da ist der Punkt, wo jeden Tag irgendein Kohlenhydrat zugeführt werden muss. Ich will jetzt nicht wieder Zucker sagen, sondern Kohlenhydrat. Und ohne Kohlenhydrate kein Denken. So einfach.
Ja, manche das setzen das ja auch ein. Also diese Ketonkörper, die sollen ja eventuell auch ein bisschen im Gehirn funktionieren können. Es wird vor allen Dingen eingesetzt bei Krebspatienten. Ne? Wird das ja von einigen Therapeuten verordnet.
Ja, also das, wenn mir dann die Patienten mit dieser berühmten ketogenen Diät kommen, sie haben erstens Heißhunger auf Sahnekuchen und dann haben sie jetzt so wahnsinnig Probleme, sich an Namen zu erinnern, dann sage ich nur eins, ketogene Diät weg, aber sowas von schnell. Die Idee ist immer, wir hungern dann den Krebs aus. Aber das funktioniert nicht. Der Krebs versorgt sich mit allem. Der holt sich die Sachen, wo er sie herkriegen kann. Das Erste, wie gesagt, was ausfällt, ist die Hirnleistung. Und das Nächste ist, dass die Leute unglücklich sind, weil ja Zucker auch ein gewisses Wohlbefinden erzeugt. Und wenn das nicht kommt, dann sind die Leute energielos. Der Krebs zehrt schon an den Menschen. Und dann noch Energielosigkeit durch die Ernährung. Also ich halte das für einen Wahnsinn. Also ich denke mir, das ist etwas, was die Leute noch schneller
schafft. Also du propagierst natürlich nicht, dass man jetzt jeden Tag einen ganzen Kuchen, Käsekuchen essen soll, aber natürlich in Maßen. Ist das so korrekt?
Ja, also in jedem Fall in irgendeiner Form, ob es jetzt Getreide ist oder ob es Obst ist oder was auch immer, aber in jedem Fall irgendetwas, was sich in Glucose umwandeln lässt und in den Zitronensäurezyklus einspeisen. Und da haben wir ja viele, viele Möglichkeiten. Der Körper kann alles in Zucker umwandeln, mehr oder weniger, und er kann die einzelnen ineinander überführen. Das heißt, die Fructose, die braucht vom Obst, die braucht ganz lange, bis sie Stück für Stück zur Glucose wird. Und als solche geht sie in den Zitronensäurezyklus, ist also ein Langzeitenergieprodukt und daher sehr zu empfehlen. Aber gar keins wird bei einem so ohnehin geschwächten Körper keine gute Idee sein.
Ich finde das super gut, dass wir das Thema so aufgreifen und zur Diskussion anregen. Und vielleicht liegt ja dann die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Na, das schauen wir mal. Dann kam die nächste Frage zum Mineralstoffwechsel. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich möchte noch einmal betonen, dass wir mit den Mineralien ein dickes Problem haben. Weil anders als bei dem Zuckerstoffwechsel, da ist der menschliche Körper sehr kompetent, können wir mit Mineralien überhaupt ganz schwer nur umgehen, brauchen sie aber bei allem, weil überall sind die in den enzymatischen Prozessen beteiligt. Und der normale Kreislauf in der Natur ist so, dass die Mikroorganismen erstmal die anorganischen Materialien aus dem Boden holen und erstmal anfangen zu verarbeiten. Dann kommen die Pilzhyphen und die holen sich diese Mineralien von den Mikroorganismen dann ab oder direkt aus dem Boden und verwandeln die. Dann geben sie die an die Pflanzen. Die Pflanzen normalerweise fangen an, Proteine drum zu bauen und die Oxidationsstufen zu ändern. Und der letzte Schritt passiert dann normalerweise im Tierkörper, und zwar bei den Weidetieren, nicht bei uns. Wir können es nicht. Die wechseln dann zum Beispiel Eisen 3 in Eisen 2 oder machen diese Käfig-Chelat-Konstruktionen. Das heißt, du hast ein Protein, das sieht aus wie ein Käfig und in der Mitte sitzt das Atom, das Metallatom, was wir dann brauchen, sei das Kobalt, sei das Eisen, Kupfer, alles ist in solchen Chelatverbindungen drin. Niemals können wir ein Metall nehmen aus einer Hüttenverarbeitung und flüssig zu uns nehmen und es benutzen. Das hat keinen Sinn. Und darum ist diese Kette so. Und wenn wir überhaupt keine tierischen Quellen haben, dann fehlen diese Mineralien und dann müssen sie zugefüttert werden. Und oft sind diese Zufütterungsprodukte auch von sehr zweifelhafter Qualität, nämlich immer dann, wenn diese Chelatverbindung nicht stimmt. Und das sind leider biochemische Tatsachen. Und das Problem ist, und warum ich natürlich bei sowas sofort einen Shitstorm bekomme, ist immer der, dass wenn wir weggehen von der Naturwissenschaft und von den medizinisch-biochemischen Aspekten hingehen in die Ideologie, dann geht's an die Emotion. Und mit Leuten, die auf Emotionsbasis funktionieren, kannst du nicht diskutieren. Da kann ich die Formeln 30 Mal an die Wand schmeißen. Da komme ich nicht an, da habe ich auch keine Chance. Das geht nicht, weil es ist so, gerade mit dieser veganen Geschichte, das ist inzwischen eine Massenbewegung. Und Massenbewegungen gehen nur auf Emotionen. Und das wird, und die sind immer so quasi religiös und da kannst du nicht diskutieren. Und das brauche ich auch nicht zu versuchen. Ich versuche, soweit es geht, den Leuten zu sagen, Leute, das sind die Tatsachen, macht daraus, was ihr wollt, aber ich kann nicht dagegen an, wenn es um Ideologie geht. Und das ist logisch, das ist heute ein dickes Problem.
Ja, das ist Ideologie, Religion und diese, ich sag mal, man-made, ich benutze öfters Anglizismen, es tut mir leid, also menschengemachte Ernährungsformen sind ja eh so fragwürdig, ne? Weil warum, ne? mit dem Lauf der Natur zu gehen. Und ja, es ist interessant. Ich war selber 2 Jahre Veganer. Ich weiß ganz gut, von was ich rede und wie sich das anfühlt. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Und mittlerweile bin ich wieder omnivor.
Ja. Also sagen wir mal, für bestimmte Abschnitte in im Leben und wenn du eine bestimmte Krankheit, sagen wir, und du hast jetzt ein Darmdings, so eine Colitis auszukurieren, dann ist das eine gute Idee.
Ich denke auch, es ist auch mal eine gute Erfahrung, damit man überhaupt drüber reden kann und mitreden kann. Und ich kenne auch viele Leute, die wieder zurückgegangen sind zum Fleischkonsum, zum Fischkonsum und mit denen teile ich sogar die gleichen Erfahrungen. Also man kann die Erfahrung ja mal machen, allerdings, wie gesagt, bitte ideologiefrei und wirklich auf sich hören.
Die Gefahr. Meine, vegetarisch ist ja schon okay. Da hast du ja die Milchprodukte und da kriegst du die schwefeligen Aminosäuren, all die Sachen sowieso dann auch und kommst auch an die Mineralien. Also in Milchprodukten sind sie ja drin. Mhm. Und allein das Ei, ne, das ist einfach schon dein Universalmittel. Insofern, ich habe mir natürlich auch aus schlechtem Gewissen, weil ich wahnsinnig gerne Eier esse, habe ich mir Hühner angeschafft. Das ist, das zumindest konnte ich machen, weil dann weiß ich, okay, wie die gelebt haben, dass es ihnen gut geht. Da bin ich auf die irrsinnigsten, lustigsten Sachen gekommen. Da gibt es eine Feministenvereinigung in Spanien, die war dafür, dass man die armen Hühner nicht mehr einem Hahn aussetzt. Das war ja so unglaublich gemein, weil der Hahn vergewaltigt immer die ganzen Hühner.
Nee, der Hahn beschützt die Hühner. Die haben gar keine Ahnung.
Also, ich habe diese Viecher sehr viel, ich habe immer wieder, ist mal durch einen Fuchs zum Beispiel, weil der, wenn ein Fuchs kommt, dann schmeißt sich der Hahn denen entgegen. Das ist Wahnsinn. Ja. Und ja, ich habe gemerkt, wie deprimiert die Hühner sind, wenn kein Hahn da ist. Also, ja, irre. Es gibt auch da eben Sachen, das geht einfach, das ist gegen die Biologie. Und das haben wir eben auch das Problem. Und natürlich haben wir auch die Tierschützer mit, keiner würde öffentlich sagen, ich bin gegen Tierschutz. Aber ich muss sagen, mir ist es sehr, sehr übel aufgestanden, dass der Tierschutz nur die fälligen Säugetiere meint. Mein armer Sokrates, der darf verhungern, weil er ist ein Reptil und Reptilien sind ja kaum Tiere zu zählen. Und die dürfen verhungern, weil sie müssen jetzt gefrorene Mäuse fressen, weil der Tierschutz durchgesetzt hat, dass keine lebenden Mäuse mehr an Reptilien gefüttert werden. Ich meine, wie pervers ist das denn? Das ist unvorstellbar. Ich kann dann kein Reptil mehr haben. Weil das geht nicht. Das muss lebend fressen. Die gehen nicht, die reagieren, die haben ja keine Augen im eigentlichen Sinne, die hören auch nicht, sondern die reagieren mit einem Wärmeorgan und auf Erschütterung. Wenn sich das Vieh aber nicht bewegt und nicht mehr warm ist, dann kann es nicht fressen, also dann jagt er nicht. Und ich kann keine Schlange halten, die nicht jagen kann. Also es ist schwierig. Und da sehen wir nämlich dann auch diese, was da manchmal passiert. Das finde ich sehr, sehr bedenklich.
Ja.
Wir kommen so mit einfachen Rezepten nicht durch.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Dann die nächste Frage. Das fünfte Element hat jemand erwähnt, und zwar war das nicht Holz?
Ja, das ist sehr hübsch. Da habe ich mich sehr amüsiert, weil ich doch behauptet habe, wir haben 5 Elemente und das 5. Element sei die Liebe. Und da kam dann irgendwie, kriegte ich dann, aber das war doch Holz. Also Holz, Metall, und solche, das sind die 5 Elemente der Chinesen. Und das ist einfach eine andere, das ist traditionell chinesische Medizin. Und das ist eine andere Denkrichtung, die ich nicht kenne, die ich nicht studiert habe. Also ich habe mal drüber gelesen, aber da bin ich null Expertin für, weil ich mich entschieden habe, mich auf die abendländische Medizin zu konzentrieren und die chinesische in Asien zu lassen, also für mich persönlich. Mhm. Und darum haben wir da andere Elemente, ganz einfach.
Ja. Ja, und man sieht ja auch oft, dass auch aus dem indischen Raum, chinesischen Raum oder dann abendländisch, europäisch auch, kommt man dann doch oft zu ähnlichen Ergebnissen zum anderen Weg hin und so weiter. Und ich glaube, es gibt auch mehr Gemeinsamkeiten als Dinge, die uns da trennen. Danke, dass du das geklärt hast bezüglich Holz. Dann sind wir weiterhin im Bereich Ernährung. Und da ist gerade die riesige Frage, wurde gestellt, welche Rolle spielt die Darmflora?
Ja, das finde ich eine ganz, ich habe es in dem Interview da nur am Rande erwähnt, dass Darmflora sehr, sehr wichtig ist. Eine gesunde Darmflora sorgt dafür, dass wir ernährt werden, weil die Leber kann einige Stoffe abbauen, aber nicht so viele, wie es der Darm kann, weil im Darm sitzen Bakterien, das sind Mikroorganismen. Und unsere E. colis und unsere anderen Darmbakterien, die wir da alle sitzen haben, die können die verschiedenen schwierigen Stoffe aufschlüsseln und dann wieder an den Dünndarm abgeben. Dann wird es wieder resorbiert und kommt wieder zu uns ins Blut. Eine arme Darmflora ist gefährlich, weil wir dabei verhungern können. Das heißt, dann kriegen wir zwar Essen, aber wir können es nicht verarbeiten. Eine arme Darmflora entsteht, jeder kennt das, durch Antibiotika. Und wenn man Antibiotika zu sich genommen hat, dann ist anschließend mit Durchfall heißt, das Essen geht durch und wird nicht verarbeitet. Das heißt, wir müssen die Darmflora wieder aufbauen. Normalerweise, ein gesunder Körper kann das von selber. Wir können aber auch ein bisschen nachhelfen. Wie können wir nachhelfen? Indem wir zum Beispiel Darmbakterien ernähren. Die mögen nämlich andere Sachen, als wir als Säugetiere sonst mögen. Die mögen zum Beispiel so Sachen wie Inulin oder Oligofructose und solche Sachen. Und das Beste, was es da unter anderem gibt, sind, abgesehen von echten Naturjoghurts, wo schon Bakterien drin sind, die Milchsäurebakterien drin sind, haben wir zum Beispiel so wie Sauerkraut. Sauerkraut ist die optimale Ernährung für Mikroorganismen. Und fermentiertes Gemüse überhaupt. Und jede Kultur hat auch so etwas. Ob das nun dieses Kimchi da von den Koreanern ist oder ob es unser gewöhnlicher fermentierter Kohl ist. Jede Kultur hat irgendwo etwas, womit man spezifisch Darmflora aufbaut. Und das ist ja nur ein Grund. Antibiotika vor 100 Jahren waren jetzt nicht so das Thema. Aber es gibt andere Möglichkeiten, wie ein Darm kaputt geht, unter anderem durch Hunger. Denn wenn ich eine bestimmte extreme Diät mache, früher haben die Leute gehungert, weil sie nichts zu essen hatten. Heute können wir das erzeugen, indem wir das selber machen. Wenn ich also Sachen nicht esse, wenn ich die omnivore Lebensweise zugunsten von sehr einseitiger Ernährung aufgebe, wie zum Beispiel nur Hamburger und Kartoffeln, um mal so ein schönes amerikanisches Beispiel zu nehmen, dann verarmt die Darmflora. Und wenn dann da mal was Komplexeres reinkommt, wie zum Beispiel eine Muschel, dann ist niemand da, der das zersetzen kann, liegt wie Blei. Man kommt nicht, wird nicht abgebaut, kann man nichts rausziehen. Das heißt, alleine unsere omnivore Ernährung sorgt auch dafür, dass verschiedene Mikroorganismen da sind.
Verstehe. Danke, für dass du es so kurz gehalten hast, weil darüber könnten wir natürlich ein eigenes Interview machen, klar. Selbstverständlich. Dann ein weiterer User hat gefragt nach dem Thema Nahrungsergänzung und Gesundheit. Wie stehst du dazu?
Ja, also wir sind leider durch die schlechte Qualität der Böden und durch die unglaublich schlechte Qualität der Pflanzen immer wieder in Situationen, wo wir zufüttern müssen. Die großen Gruppen, die zugefüttert werden müssen, sind die Alten, weil die Resorptionsfähigkeit nimmt im Alter ab. Und wenn ich sehr alt werde, dann kann ich zwar noch viel essen, die haben aber auch gar nicht mehr so viel Hunger, aber ich bekomme es trotzdem nicht richtig ab. Ich kriege es nicht rausgelöst, weil der Stoffwechsel erkaltet, die Mikroorganismen werden fauler und das ganze System tut sich schwerer, mit Nahrung zurechtzukommen. Das heißt, da ist es dann sinnvoll, etwas zuzufüttern und bei chronischen Krankheiten natürlich. Der normale omnivore Mensch sollte eigentlich nichts zufüttern müssen, aber wir werden sehen, was passiert, wenn unsere Böden weiter so ausgelaugt sind, dass gar nichts mehr drin ist in den Pflanzen. Das ist das eine dicke Problem und das nächste sind diese Gewächshäuser, diese unsäglichen Gewächshäuser. Ich hoffe, es gibt mal irgendwann eine Gruppe zum Pflanzenschutz, so wie es Tierschützer gibt, müsste es Pflanzenschützer geben, die dann die Gewächshäuser stürmen und die lila Lampen ausschalten. Das wäre jetzt so die Entsprechung des Käfigöffnens, weil eine Pflanze, die gezwungen wird, nachts Photosynthese zu betreiben durch das berühmte lila Licht, macht keine Vitamine. Und wenn ich dann eine Gewächshaustomate kaufe, dann habe ich da nichts. Dann habe ich da Wasser und Zucker und Zellulose.
Und das können die Leute ja auch selber nachprüfen, indem sie mal die Lebensmittel aus den Gewächshäusern in Labore geben und untersuchen lassen. Das ist ja relativ leicht, aber nicht gewollt, ne? Das
ist aber immer wieder gemacht worden und da gibt es natürlich immer wieder Leute, die Alarm schlagen, sagen, mein Gott, es ist immer weniger drin. Immer weniger Vitamin C, immer weniger Lycopin, immer weniger Carotinoide. Das ist schon erschütternd, was sich auf dem Gebiet alles verschlechtert. Und leider ist eben auch die Art der Landwirtschaft, wenn ich über Jahre hinweg immer dieselbe Pflanze an dieselbe Stelle setze. Früher hat man Wechsel Frucht gehabt. Das heißt, alle 3 Jahre wurde da was anderes gepflanzt. Das war viel gesünder für den Boden, weil jede Pflanze ja ein bisschen was anderes aus dem Boden rauszieht. Aber wenn ich nur, das siehst du in Spanien übrigens, hier gibt es ganze Landstriche, die sehen aus wie Wüste. Da sind 10 Jahre lang Tomaten drauf gewachsen, das kannst du jetzt vergessen. Die sind Halbwüste geworden. Da wächst nichts mehr drauf.
Bezüglich der Nahrungsergänzung, wie wichtig ist da die Qualität und bist du da sehr selektiv, was den Hersteller angeht?
Ja, absolut. Ich schreibe genau auf, welcher Hersteller das sein soll, weil es da gibt es eben die Billigprodukte, die man beim Discounter an der Kasse kriegt. Und die sind im Labor hergestellt. Und es ist einfach nicht dasselbe, ob mein Vitamin C aus einer Wildrose stammt oder ob mein Vitamin C von einem genmanipulierten Schimmelpilz erzeugt wurde. Was sind das für Energien? Allein vom und natürlich auch von der Bioverfügbarkeit her ist einfach die Mikrobiologie hergestellten Laborsachen sind für uns, die gehen rein und raus. Die bringen nichts, sie werden wieder nicht absorbiert.
Ich meine, alleine wenn wir unseren Menschenverstand abfragen, was wir davon zu halten haben, Schimmelpilz, wie du es erwähnt hast, oder von der Rose, da würde jetzt vielleicht ein Chemiker anders denken, weil er vielleicht analytischer mehr verkopft ist. Aber wenn wir uns da wirklich mal fragen, okay, was gebe ich jetzt meinem Kind lieber? Ein Schimmelpilzprodukt oder von der Rose? Ich glaube, der liebende Papa, die liebende Mutter würde da schon die klare Antwort kennen.
Ja, klar. Das ist klar der Punkt, das kann man sich einfach schon mal vorstellen. Ich meine, natürlich sagen die Chemiker, die Formel von Vitamin C ist die Formel von Vitamin C. Ja, das mag sein, aber das Vitamin C liegt nicht als Molekül alleine vor, sondern in einem Verbund von anderen Proteinen und da kommt es schon drauf an, was da drumherum ist.
Genau, also wenn Nahrungsergänzung, dann die Top-Qualität und in der Top-Dosierung und auf jeden individuell angepasst, ne?
Ja, okay. In jedem Fall.
Dann würde ich gerne mit dir zum nächsten Thema wechseln, und zwar zur Homöopathie. Da hatte jemand gefragt, wie entstehen denn genau diese Nanoteilchen?
Ja, genau, das war jemand, der wollte nicht glauben, dass die Teilchen immer kleiner werden. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Denkfehler. Die haben daran gedacht, wenn ich etwas 1:10 verdünne und 1:10 verdünne und 1:10 verdünne, dann werden die Teilchen natürlich nicht kleiner. Was man nicht unterschätzen darf, ist der Effekt des Klopfens. Die Teilchen werden kleiner durch das Schütteln. Und zwar richtig hart gegen eine harte Unterbodenfläche, gegen die Erdachse. Das Aufklopfen auf das Buch von Hahnemann früher oder was, oder auf die Tischplatte oder auf irgend so etwas macht, dass diese Teile bei jedem Prozess tatsächlich nicht verdünnt werden, sondern tatsächlich potenziert. Und das Potenzieren bedeutet das Klopfen. Und dadurch entsteht, im Prinzip ist es die gleiche Methode, wie man überhaupt Nanoteilchen herstellt, durch Zerstören, durch Rütteln.
Das ist die auch in der, bei der, also konventionell werden die Teile zerrüttelt, zermahlen, so solche Prozesse werden eingesetzt.
Genau, die nennen sich in der Nanotechnologie Top-Down-Verfahren. Und okay. Die Herstellung der Homöopathika ist ein Top-Down-Verfahren.
Mhm. Danke. Gut, die zweite Frage im Bereich Homöopathie oder eine weitere war, warum funktioniert auch das Bild unter einem Wasserglas?
Ja, das fand ich auch eine sehr schöne Frage, weil ich glaube, das war die Antwort auf die Sache, wenn ich gesagt habe, Homöopathie ist nicht eine reine Informationsgeschichte, sondern eine tatsächliche Teilchenmedizin. Und da kam jetzt als Gegenargument, ja, aber wenn ich ein Glas habe und stelle das auf das Bild einer Pflanze, dann kommt auch die Energie da. Oder manche tun es auch mit einem Zettel oder heften irgendwo einen Zettel an. Das ist Informationsmedizin. Geht über über den Welle-Teilchen-Mechanismus auch. Logischerweise können wir durch Beschwörung Leute heilen. Das hat Paracelsus auch schon gesagt. Ich brauche das Wort nur zu sagen und dir wie ein Mantra reinzugeben. Oder ich, wie gesagt, ich male es oder ich übertrage es auf Wasser. Wasser ist ein Speichermolekül und ein Informationsmolekül. Selbstverständlich ist dieses Wasser, darum mache ich ja auch Kristallwasser. Dann habe ich ja die Information, ob ich das mit einem Mineral mache oder mit einer Pflanze. Ich kann die übertragen auf das Wasser. Bachblüte ist auch nichts anderes. Aber das ist eine, wie würde ich sagen, eine spirituelle Medizin und das andere ist tatsächlich eine Teilchenmedizin. Dass sich das eine ins andere überführen lässt, ist völlig klar. Es ist nur so, die meisten Menschen sind spirituell nicht wirklich empfänglich. Und da ist der Nachteil dieser Art von Medizin. Wenn ich das so mache mit der Übertragung, mit dem Bild, dann muss ich mehr oder weniger durchaus in Resonanz damit gehen und daran glauben. Wenn ich das Teilchen nehme, muss ich nicht dran glauben, das wirkt immer. Das ist der einzige Unterschied.
Stichwort Tierversuche, ne, wo dann eben das Tier mit den homöopathischen Mitteln behandelt wird und Genesung erfährt sozusagen. Das ist ja dieser Test, dass man sagt, okay, Homöopathie kann ja nicht funktionieren, weil der gar nichts ist. Und dann versorgt man eben Tiere mit homöopathischen Mitteln und sie gesunden. Ne? Das
ja, genau. Also auf unserer Finca werden alle Tiere mit Homöopathie behandelt und das funktioniert immer. Und ich muss da jetzt nicht mit dem Hunden Diskussion darüber führen, sondern kriege ich die Kügelchen und dann ist es. Und dann sind die Schmerzen in der Arthrose wieder besser und kann er wieder laufen. Also es sind einfach so Sachen, die einfach gehen. Wenn ich diesem Hund jetzt ein Wasser gäbe mit dem Bild der Pflanze drauf, ist es schwieriger. Ja. Würde auch im kleinen Maße gehen, würde auch besser als nichts, wäre es in jedem Fall, aber es würde nicht so durchschlagend Erfolg haben wie die reine Teilchenmedizin, die ja bis aufs Genom runtergeht, bis in die kleinste Zelle eindringen kann. Das kann das Bild nicht, das kann ja nur über die Psyche wirken.
Ein Kommentar hat auch so ein bisschen so die Echtheit dieser Bilder angezweifelt. Gibt es dazu zu sagen?
Also die sind ja nicht nur in Kerala gemacht worden. Selbstverständlich wurden die Echtheit dieser Bilder als allererstes angezweifelt. Daraufhin ist er selber im Land rumgereist und hat es in anderen Universitäten wiederholt. Von dort aus ist es gemacht worden in Japan, ist es gemacht worden in Südafrika und ist es gemacht worden in Columbia an der University of Columbia. Das war die in Amerika. Und in Südamerika ist es auch gemacht worden. Jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt Kolumbien oder Mexiko war, aber jedenfalls dort auch. Es ist überall auf der Welt wiederholt worden, außer in Europa. Und da wollten wir lieber darüber nachdenken, warum das in Europa nicht wiederholt worden ist. Wir haben Elektronenmikroskope überall stehen. Wir könnten das machen. Wir könnten es machen, aber dazu werden wir niemals, im Moment jedenfalls nicht, einen Geldgeber finden, der sagt, oh ja, das möchten wir jetzt gerne mal überprüfen. Weil daran besteht einfach kein Interesse. Angenommen, das würde bestätigt, dann wäre das sehr schwierig für diese ganzen wunderschönen Artikel, die immer so alle 3 Monate in den einschlägigen Medien erscheinen. Dann müsste man dieses Dogma, was sich da aufgestellt hat, nach dem Motto, da ist ja nichts drin, müsste man das kippen.
Ja, was auch interessant ist, bevor die Bundesregierung bei den ganzen Leitmedien Geldgeber Nummer 1 wurde für ihre Corona-Werbung, waren das ja die Pharmaunternehmen, die das größte Werbebudget hatten bei den Gazetten, bei den Zeitungen, Online-Magazinen. Mittlerweile hat ja online den Print komplett abgelöst. Davon hat 10 Jahre vorher hat auch nur jeder drüber gelacht. Aber die meiste Werbung, die da geschaltet wird, ist eben Pharma, Chemie-Hintergrund. Und ist klar, wer dann das Sagen hat. Glaube ich, das brauchen wir den Zusehern hier nicht zu erklären.
Nein.
Wenn wir jetzt die Homöopathie verlassen, oder fällt dir noch irgendwas ein, was du noch zur Homöopathie sagen wolltest? Ansonsten würde ich jetzt zur Musik weitergehen.
Ja, gehen wir zur Musik.
Okay. Da hatte jemand gefragt, oder die Aussage hat geschrieben, ist denn im All kein Vakuum? Fragezeichen.
Ja, das ist auch etwas, habe ich in der Schule noch gelernt. Und insofern ist auch die Frage sehr berechtigt. Wir haben in der Schule gelernt, im All sei Vakuum. Und darum könne sich dort kein Schall übertragen. Das ist widerlegt worden. Und das ist widerlegt worden auf zweierlei Weise. Zum einen, dass die Leute festgestellt haben, es ist nirgendwo Vakuum wirklich. Es sei denn, es wird künstlich erzeugt. In der Natur gibt es kein Vakuum. Und bewiesen haben es die NASA-Sonden natürlich, die Klänge einfach aufgezeichnet haben. Und das ist wie mit dem Elektronenmikroskop. Wenn ich etwas fotografieren kann, dann kann ich nur etwas fotografieren, was ist. Wenn ich ein Foto von einer Eidechse mache, dann ist die Eidechse da, sonst kann ich das nicht fotografieren. Wenn ich ein Foto mache von einem Nanoteilchen, dann ist das da, sonst kann ich es nicht fotografieren. Und mit den Mikrofonaufnahmen der NASA ist es ganz genauso. Die haben die Töne der Himmelskörper einfach aufgezeichnet. Und dann haben die oktaviert bis in unseren Hörbereich und jetzt können wir denen zuhören. Wir können uns anhören, wie jeder einzelne Himmelskörper klingt. Und damit ist eigentlich die Frage mit dem Vakuum vom Tisch. Das ist ein indirekter Beweis dafür, dass es kein Vakuum tatsächlich gibt.
Danke für das. Und dann auch die klare Frage, kann Musik wirklich heilen?
Das ist auch eine interessante Frage, weil auch die ja so alt ist wie die Menschheit. Es gab im Mittelalter tatsächlich mal einen Troubadour, der ein Stück gegen die Pest komponiert hatte. Und der ist durch ganz Europa gejagt worden, weil immer wenn er das Stück gespielt hat, sind die Leute da genesen. Und also sind sehr schnell Leute dahinter gekommen, dass man damit richtig Geld machen könnte. Und selbst der französische Königshof hat diesen Troubadour gejagt, um an dieses Stück dran zu kommen. Es gibt, so alt wie die Menschheit ist, auch tatsächlich immer wieder die Funktion der Musik zu heilen. Ob das die Lappländer sind, die Natur gesund singen, oder ob es die Araber waren, die Leute mit Instrumenten in die Krankenzimmer gesetzt haben. Es ist eine ganz, ganz alte Geschichte, die damit zusammenhängt, dass Musik und die platonischen Körper miteinander zusammenhängen. Das heißt, die heilige Geometrie, die repariert wird bei guter Musik und die zerstört wird bei unexakten Vokalen. Warum die wehtun, die können Schmerz haben. Wenn etwas Schmerz erzeugen kann, kann es auch Gesundheit erzeugen. Und das ist, denke ich, einer der ganz logischen Offensichtlichkeiten. Und wenn dieser Sänger, mit dem ich damals diese Seminare zusammen gemacht habe, wenn der Tiere gesund gesungen hat, einfach indem er die Hände auf das verbogene Skelett gelegt hat und da die Arthrose weggesungen hat, dann war das so eindrücklich und so klar. Er hat selber seine Art, mit der Musik umzugehen, Homöophonie genannt, als Parallele zur Homöopathie. Das fand ich eine ganz, ganz wunderschöne Wortschöpfung und es funktioniert ja auch genauso. Man kann das auch genauso erlernen. Welcher Wirbel gehört zu welchem Organ? Welchen Wirbel kann ich besingen und damit das Organ erreichen? Weil wir ja fraktal aufgebaut sind. So wie der gesamte Körper beim Menschen in der Handfläche nochmal ist oder im Ohr, wo ich mit Ohrakupunktur dran kann oder im Fuß, wo ich mit Fußreflexmassage dran gehe, so ist der Körper auch in der gesamten Wirbelsäule. Und die Wirbelsäule ist unser Klangkörper. Und wenn wir singen, dann aktivieren wir jeden einzelnen dieser Wirbel. Das heißt, es ist eine Ganzkörpertherapie erstmal. Aber dann gibt es Töne, die nicht ansprechen. Und da, wo die nicht ansprechen, da ist meistens ein Hinweis auf ein Organ, das nicht gut ist, das nicht funktioniert. Das heißt, wenn ich neben ihren Schaden habe, dann wird ein bestimmter Wirbel im Dorsalbereich nicht ansprechen und nicht einen klaren Ton hervorbringen. Und darum kann man das sozusagen, wenn man den frei singt, das Organ erreichen. Das ist die Art, wie das geht.
Also ich denke, wir haben auch in den letzten Interviews sehr, sehr viele spannende Themen aufgerufen und auch von den Kommentaren und vom Feedback her sehr viel Resonanz bekommen, Feedback und so weiter. Und jeder kann ja auch für sich selber entscheiden, inwiefern das Ganze mit ihm stimmig ist oder für ihn stimmig ist. Und und vor allen Dingen, wir haben auch zum gewissen Teil auch natürlich nur oberflächlich deins und Miguels Wissen archiviert und hoffen auch, dass wir sozusagen eine Basis für mehr Diskussionen bieten und oder anstoßen für Diskussionen. Und ihr seid ja auch bereit und verfügbar für Diskussionen. Das sieht man ja auch daran, dass du jetzt diese Fragen beantwortest. Und die Leute können sich auch persönlich an dich wenden, wenn weitere Fragen entstehen.
Ja, das ist natürlich manchmal schwierig, weil es so viel ist, dass ich es irgendwann nicht mehr schaffe. Weswegen ich jetzt auch lieber jetzt generisch mal antworte, als dass ich jedem Einzelnen jetzt schreibe, so und so und so. Was ich gemacht habe, ich habe seit einem Monat das von mir verhasste Social Medium eingeschaltet, weil ich da sonst noch nie mich drum gekümmert habe. Aber ich habe eine Facebook-Seite errichtet und Instagram-Account, wo alle zwei Tage etwas kommt über die Natur. Und da kann ich auch Fragen beantworten. Das ist dann etwas leichter, weil ich damit vielen Leuten gleichzeitig ihre Fragen beantworten kann. Und ich habe da jetzt gerade eine Aromaserie gemacht über die verschiedenen Düfte, die zu wem gehören. Und wenn was am Himmel ist, also ein besonderes Ereignis am Himmel ist oder ein besonders interessantes Mondhaus, dann beschreibe ich das. Und im Prinzip, was sich in der Natur tut, kommt da direkt rein. Das ist, was ich jetzt gemacht habe, weil es anders nicht mehr geht. Das ist auf signatur-leben.de. anders kann ich es nicht schaffen, weil ich einfach nicht alle Einzelfragen mehr beantworten kann. Es werden jeden Tag mehr.
Ja. Ja, die Sirene deutet es an. Es wird Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Und,
ja, wir leben ja, in meinem Tentori Salut.
Ja, das Team bedankt sich auch bei dir für die informativen Interviews. Und das war jetzt sozusagen der Abschluss der ersten Reihe, die wir gemacht haben, die erste Serie. Und mit Sicherheit werden noch mehr Fragen kommen, noch mehr Themen aufkommen. Und dann machen wir einfach Teil 2.
Okay, ja. Dann machen wir das so.
Dann vielen Dank. Alles Gute für euch. Und bleibt weiterhin natürlich gesund. Und ja, gut, dass es euch gibt. Und dann auf ganz bald.
Okay, dann tschüss an alle. Und vielen Dank für das schöne Interview.